Der eine oder andere wird sich vielleicht wundern, Mai, das haben wir doch letztens schon mal gehabt. Ich habe ja erwähnt, dass die Thematik eigentlich weitergeht und das alles in einer Predigt gar nicht ja, einfach erfassbar ist. Und zwar geht es einfach weiter mit dem Thema, Jesus steht über den Elementen. Hatte ja damals schon erklärt, wie symbolisiert man sowas. Das ist einfach relativ schwierig. Und deswegen kam ich auf dieses Bild aus dem Weltall, auf die Erde, in das Weltall zu fotografieren, um einfach deutlich zu machen, ja, Jesus, er steht wirklich über allem. Dann ging es zum ersten Teil um Leiden gehört zum Leben dazu. Bin dann darauf eingegangen, auf verschiedene Aspekte. Dann der zweite Punkt, da machen wir dann heute auch wieder weiter. Selbstmotivation durch Jesus. Und dann der dritte Punkt, seine Liebe ist ungebrochen. Leiden gehört zum Leben dazu. Und da bin ich dann auch auf den Punkt eingegangen, Leiden aus der Perspektive der Herrlichkeit. Wenn ich weiß, was auf mich zukommt in Zukunft, dann hilft es mir, Leiden, die ich erleben muss, leichter zu ertragen. Hatte dann einfach dieses Bild noch, um das Ganze noch einmal zu verdeutlichen, zu versinnbildlichen, das im Vergleich auf das, was mich in der Herrlichkeit erwartet, die Leiden leichter wiegen als das, was in Zukunft auf mich zukommt. Und jeder, der von uns schon Leiden erlebt hat und einfach, ja, sag jetzt mal, wenn ich auf mich gucke, auf die Leiden gucke, dann zieht es mich runter. Dann macht mich das fix und fertig. Und dann, ja, dann, wie soll man sagen, erschwert mir das Ganze, diese Leiden zu durchleben. Ein Schwager von mir, der hat jahrelang, ganz, ganz viele Jahre, hatte der mit ganz extremen Schmerzen zu tun. Und er hat darunter gelitten und hat dann natürlich auch mal Phasen gehabt, wo es ein klein wenig besser war, Phasen gehabt, wo es dann wieder schlimmer war. Aber die Familie hat extrem darunter gelitten. Und ich habe dann zwischendrin einfach mal auch gesagt gehabt, na, wenn er, ja, also wenn ich jetzt selber keinen körperlichen Leiden habe, sagt man vielleicht, redest du vielleicht leicht, mag sein. Aber wenn er einfach die Leiden angenommen hätte und gesagt hätte, okay, die Leiden habe ich nun mal, es gibt auch keine große Möglichkeit, die zu verändern oder abzumildern, aber ich nehme sie zumindest an, dann reduziert es schon eine ganze Menge an Schmerzen, die man hat. Und wenn ich jetzt aber als Mensch, der ich an Jesus glaube, sage, okay, Herr Jesus, du hast es jetzt zugelassen, dass mich diese Leiden treffen. Aber im Hinblick auf das, was mich erwartet, ja, will ich einfach diese Leiden annehmen. Dann erträgt man diese Leiden einfach, ja, also leichter. Die Leiden sind trotzdem da, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und Schmerzen sind Schmerzen, ob das jetzt körperlich oder seelische Schmerzen sind, die sind trotzdem da. Aber man kommt leichter damit klar. Dann Leiden aus der Perspektive der Natur. Da bin ich dann einfach auch eingegangen auf das, was unsere Natur im Moment alles erleiden muss. Durch verschiedene Umwelteinflüsse. Vielleicht habt ihr, wenn ihr da wart, die Bilder noch im Kopf. Ich habe da einige Bilder gezeigt. Einmal über dieses sogenannte Harp-System, wie man mit Hilfe von technischen Mitteln versucht, das Wetter zu beeinflussen, dass man einfach irgendwelche Atomfässer, also Fässer mit Atominhalten irgendwo in die Natur einfach entsorgt und dadurch die Natur quasi kaputt macht und so weiter und so fort. Ich habe da einige Bilder eben auch gezeigt, die das verdeutlichen. Und dann Leiden ertragen durch Hoffnung. Ja, geht es dann auch noch einmal in die Richtung, was ich jetzt vorhin schon gesagt habe. Und dann eben der Heilige Geist entschlüsselt unser Seufzen. Der nächste Punkt war dann, der Heilige Geist übersetzt unser Stammeln. Wenn ich nimmer reden kann, wenn ich so fertig bin, dass ich nicht einmal mehr beten kann. Und aber einfach irgendwo im Herzen wünscht, dass Gott jetzt da einfach eingreift. Und dann zu erleben, dass der Heilige Geist mein Gebet übersetzt, mein Stammeln, das ich vielleicht nicht einmal mehr rausbringe, vor Gott hinträgt und Gott dann antwortet. Ja, genau das tut der Heilige Geist. Oder wenn ich, ja, manch einer, ich kann mich noch daran erinnern, als ich noch ein sehr junger Christ war und dann, ja, einfach so etwas ältere, ja, ich sag mal, wenn man so sagt, gestandene Brüder, die schon viele, viele Jahre mit Jesus gehen, wenn ich die dann so beten abhören, denke ich mir, wow, und ich stammel darum, ich, wenn ich dann hinterher reflektiert habe, was ich da zusammen gebetet habe, dann denke ich mir, um Himmels Willen, ja, weiß Gott überhaupt, was ich da eigentlich jetzt gemeint habe, was ich wollte? Und dann einfach dieses Wissen, ja, dass dir der Heilige Geist dieses Gebet übersetzt, egal wie meine Worte sind. Er weiß, wie ich es im Herzen meine. Und genau das, und so übersetzt er das. Einfach Gott. Und dann wundert man sich ja, obwohl dass Gott trotz meines Stammelns, wenn man so sagen will, mein Gebet erhört hat. Und das finde ich einfach so großartig. Also so richtig genial. Und dann als zweiter Punkt, ja, Selbstmotivation durch Jesus. Ich ging dann noch auf dieses nächste ein, nicht durch diese sogenannte Autosuggestion. Autosuggestion ist einfach ein sich einreden. Das heißt, ich sage mir irgendwelche Sachen tausendmal vor und dann merke ich, prägt sich das einfach ein und so versuche ich einfach, mich, sage ich jetzt mal, selber zu programmieren, wenn man so sagen will. Dann auch nicht durch Yoga. Es gibt Leute, die ja, das so sehen, aber gerade Yoga, wenn man bedenkt, es werden Entspannungsübungen gemacht. Ob die irgendeine geistliche Relevanz haben, die Entspannungsübungen, kann ich jetzt wenig dazu sagen. Aber es werden, was ich jetzt so weiß, im Hintergrund ja einfach Melodien abgespielt oder teilweise, es wird ja dann auch immer wieder irgendwie dieser Name Om und keine Ahnung was gesagt. Ja, das heißt, man öffnet sich da auch dieser sogenannten transzendenten Welt. Und da muss ich ehrlich sagen, da sollten wir als Christen von Abstand nehmen. Dann zum Beispiel autogenes Training. Autogenes Training sind, was ich jetzt weiß, einfach nur Entspannungsübungen, wo ich einfach mich entspanne. Ob ich mich da auch dieser transzendenten Welt in dem Sinn öffne, kann ich jetzt nicht sagen. Aber bei Yoga, meine ich, ist es so. Also nach dem, was ich erfahren habe und gelesen habe. Also ich bin da ein bisschen unschlüssig. Ich praktiziere es jetzt selber nicht. Zum anderen kann ich es auch gar nicht, weil so verrenken kann ich mich gar nicht. Also wie Leute da, dass die irgendwie die Beine da, keine Ahnung wie. Aber ist ja egal. Jedenfalls, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Leute sich versuchen, einfach da ja, in irgendeine gewisse innere Haltung, Stimmung hineinzubringen. Worauf ich hinaus will, ist der nächste Punkt. Ich kann mich selbst motivieren durch Jesus, indem ich den Willen Jesu oder den Willen Gottes annehme. Und ich glaube, dass das das Einzigste ist, was mir als Christ auch wirklich hilft. Nämlich, dass ich einfach den Bibelvers, der im gerade jetzt auch in diesem Kapitel, Kapitel 8, 28 auch genannt wird. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten dienen, heißt es auch in anderen Übersetzungen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Und jetzt währenddem ich jetzt vorhin hier gesessen bin, dann habe ich mir überlegt gehabt, ja, es gibt so viele Dinge, für die, wo wir sagen, okay, jawohl, da stimme ich zu. Die Frage ist, die wir uns vielleicht auch heute stellen müssen, heute, hier. Also im, was weiß ich, was für ein Datum haben wir heute? 13. März 2022. Ja, habt ihr da schon mal dran gedacht, dass es unter Umständen auch sein kann, dass mir diese Corona-Situation zum Besten dienen soll. Haben wir den Gedanken überhaupt schon mal gehabt? Also mir ist jetzt gerade das erste Mal gekommen, sage ich ehrlich. Ja. Aber wenn Gott es hier sagt, im Römer 8, 28, dann hat es für uns Gültigkeit. Und da ist es egal, ob das jetzt 1965 der Mai ist, ob das jetzt 2002 im April ist oder ob das jetzt heute der 13. März 2022 ist. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge. Da steht nicht 1, 2, 3, 4 Dinge. Alle Dinge zum Guten mitwirken oder zum Besten dienen müssen. Und dann eben denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Denen, die wiedergeborene Kinder Gottes sind. Sollen alle Dinge zum Besten dienen. Nicht nur die Dinge, die uns gefallen, sondern alle. Und dann kommen wir auch dahin, dass man sagt, okay, Herr Jesus, ich danke dir. Dann können wir auch die Bibelverse, die uns auffordern, dankbar zu sein in allen Dingen und für alles. Dann können wir auch da sagen, Herr Jesus, egal wie es mir jetzt geht, ob jetzt seelisch, körperlich oder sonst irgendwie, ich danke dir dafür, auch wenn ich es nicht verstehe. Und ich habe letztens schon einmal gesagt gehabt, als meine Frau gestorben ist, ich habe vom Verstande habe ich diese Bibelstelle, ich habe die kapiert. Und ich wusste zu 100%, es ist richtig. Und wenn Gott es hier sagt, dann stimmt es. Und dann habe ich mich auch danach zu richten. Aber mein Herz hat was ganz anderes signalisiert. Ich habe es mit dem Herzen nicht verstanden. Und ich habe nicht kapiert, warum trifft mich das jetzt? Warum muss ich diese Situation erleben? Aber es gilt Gottes Wort. Und ich habe ja dann auch erwähnt, dass im Lauf der Zeit ich auch mit dem Herzen verstanden habe, dass dieses Wort Gottes richtig ist. Und dass ja alle Dinge, egal wie sie auch sind, mir zum Besten dienen müssen. Vielleicht fällt mir das irgendwann auch wieder auf die Füße. Ist durchaus denkbar, dass egal was jetzt noch auf uns zukommt, dass man sagt, ja Herr Jesus, Martin, du hast es so vollmundig gesagt, jetzt stell das unter Beweis, egal was da kommen kann. Aber am Ende ist es so, unser Vertrauen, dass wir unser Vertrauen einfach auf Jesus setzen. Und egal wie schwer uns das auch fällt, diesen Bibelvers anzunehmen, dass wir unsere Knie vor ihm beugen und ihn von ihm erwarten, dass er uns dann noch hilft, das umzusetzen. Eine Frage, die ich dir da einfach stellen möchte, glaubst du das? Vielleicht sagst du, ja, vom Kopf her glaube ich es. Aber du kannst mir 100 Sachen erzählen. Oder bist du bereit, das für dich anzunehmen? Bist du bereit, zu sagen, ja, Herr Jesus, auch wenn ich das jetzt nicht begreifen will oder kann, oder auch wenn mir das jetzt überhaupt nicht schmeckt, ja, ich will es trotzdem annehmen, weil du das hier in deinem Wort sagst. Oder was löst diese Aufforderung bei dir innerlich aus? Das ist eine Frage, die kann ich euch nicht beantworten. Aber was löst die bei dir innerlich aus, wenn du das so liest? Dass du sagst, interessiert mich nicht. Das ist die Frage, ja, wie ist deine Beziehung zu Jesus? Wie ist deine Beziehung zu diesem Wort hier? Oder sagst, ja, ich möcht's, aber ich weiß nicht wie. Ja, ich möcht's, aber ich fühle mich einfach überfordert. Aber was habe ich da vorher gesagt? Ich darf zu Gott beten. Und wenn ich im Herzen, davon überzeugt bin, ich möchte das, aber ich weiß nicht wie. Und selbst wenn ich das jetzt bete Und jetzt jemand anders zuhören würde und sagt, ja, was betet ihr dafür, einen auf Deutsch noch Blödsinn zusammen? Ja, Jesus schaut in dein Herz hinein. Jesus weiß ganz genau, wie du jetzt das, was du hier in Worten versuchst zu formulieren, wie du das ausdrückst. Und wenn deine Motivation ehrlich ist, dann kannst du aber zu 100% davon ausgehen, dass Gott auch dir helfen wird, wenn du innerlich wirklich willst, denn auch das Wort Gottes umsetzen willst, dann hilft er dir. Und ich glaube, ich habe das schon versucht, auch deutlich zu machen. Ich habe schon viele, viele auch schwierige Situationen erlebt, wo ich jetzt nicht wie zu der Zeit, als meine Frau gestorben ist, das Problem hatte, das auch mit dem Herzen zu begreifen, wo ich genau wusste, jawohl, Herr Jesus, so und so. Und trotzdem war es schwer. Und ich habe einfach gesagt, Herr Jesus, ich weiß, du forderst das jetzt von mir, aber hilf mir dabei. Und ich habe ganz, ganz oft auch erlebt, wie Jesus mir geholfen hat, genau das anzunehmen. Anzunehmen, die Situation, so wie sie ist, anzunehmen, aus seiner Hand zu nehmen und mit ihm weiterzugehen. Das Annehmen von Römer 8, 28 zwingt mich dazu, mich zu demütigen. Ja, wieso soll mich jetzt zum Demütigen zwingen? Ja, es ist ganz einfach, weil ich einfach merke, ich kann diesen Vers gar nicht so lapidar, mir nichts, dir nichts, einfach mal schnell umsetzen. Ich bin ganz einfach auf die Hilfe Gottes angewiesen, auf die Hilfe Jesu angewiesen, dass er mir hilft, ja, genau das zu tun. Aber was ist das Gute am Demütigen? Was ist das Gute daran? Kann man das vielleicht einer beantworten? Was ist das Gute dran, wenn ich mich, Gott, also wenn es mich zwingt, zu demütigen?
Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen schenkt er Gnade.
Genau. Wenn ich mich unter Gottes Herrschaft beug, dann gebe ich zu, ich bin ganz einfach zu schwach. Ich gebe meine eigene Schwäche zu. Wir sind aber Menschen, die einfach einen gewissen Stolz in sich tragen, die Schwäche nicht zugeben möchten. Und wir Männer sind da noch viel stärker in der Regel, sage ich jetzt einmal, von dem Stolz behaftet, als wie Frauen. Es gibt auch sehr stolze Frauen, ohne Frage. Aber also Männer neigen da eher dazu, Stolz wie so ein Pfau durch die Gegend zu laufen. Und ich schaffe ja alles, ich kann alles und so weiter. Aber es bringt mich dazu, zuzugeben, ein anderer ist stärker wie ich. Ein anderer, ich brauche jemand anderes, der mir in dieser Situation hilft. Ja? Und das ist eigentlich Demut. Ich schaff's nicht allein. Aber das Interessante ist, wenn ich dann erlebt habe, dass Jesus mir beigestanden ist, wenn ich erlebt habe, dass Jesus mir hilft oder geholfen hat, wenn ich erlebt habe, ja, okay, ich habe meinen Stolz an den Nagel gehängt und habe auf Gott vertraut. Dann, ja, sag jetzt mal, durchflutet mein Herz eine Freude, eine Kraft, die man so normal gar nicht beschreiben kann. Fällt mir jetzt auch schwer, das einfach in Worte zu fassen, was da in einem abgeht. Aber das ist eine Freude, die man sonst in der Weise nicht erleben kann. Zwingt mich zu demütigen. Das nächste ist, bringt mich dazu, alles von Jesus zu erwarten. Es bringt mich dazu, alles von Jesus zu erwarten. Wenn ich selber nicht in der Lage bin, das zu tun, dann brauche ich jemand anderes. Also erwarte ich von Jesus, dass er mir in dieser Situation beisteht. Aber was auch richtig großartig ist, es gibt mir eine innere Gelassenheit. Wenn ich weiß, ich bin ein Mensch, der schwach ist, auch wenn ich jetzt, sagen wir, vielleicht vor Energie strotze, und ich weiß, ich habe jemanden, der mir in dieser Situation helfen kann, dann macht mich das gelassen. Dann kann ich ruhig weitergehen, weil ich weiß, ich habe jemanden Stärkeren an meiner Seite. Und ich weiß, dass Jesus über den Elementen steht. Er hat alles im Griff. Er steht oben drüber. Er hat den Überblick. Er hat alles in seiner Hand. Ihm entgleitet nichts. Und dann, er hat das Beste mit mir im Sinn. Er freut sich, wenn es mir gut geht. Und er will gehorsam, auch wenn es mir schwer fällt. Aber er belohnt auch gehorsam. Bist du bereit, dem zu vertrauen, der einmal den Überblick hat, der alles in seiner Hand hat? Bist du bereit, dem zu vertrauen, dem nichts entgleitet, der nur das Beste für dich will? Ich kann nicht immer sagen, dass ich das Beste von dir oder dir will. Kann ich nicht immer sagen. Aber von Jesus kann ich es definitiv sagen. Er will das Beste von dir und für dich. Bist du bereit, dem zu vertrauen, der sich freut, wenn es dir gut geht? Wenn wir in unsere Zeit heute hineinschauen, dann merken wir, dass diese ganzen Eliten und eine davon, also die maßgeblich an diesem ganzen Mist verantwortlich sind, die Familie Rothschild, die wollen nicht, dass es uns gut geht. Und die wollen auch definitiv nicht das Beste von uns oder für uns. Die wollen ihren eigenen Geldbeutel füllen. Die wollen Macht ausüben. Und die freuen sich auch nicht, wenn es uns gut geht. Im Gegenteil. Wenn wir krank sind und Medikamente brauchen, freuen sie sich darüber, dass sie wieder mehr kassieren, mehr Geld verdienen. Aber denen geht es nicht darum, dass es uns gut geht. Denen geht es nur um sich selber. Aber wir haben einen Gott, der genau ins Gegenteil geht. Der will, dass es, also der das Beste eben für uns will. Und der sich freut, wenn es uns gut geht. Aber er möchte auch gehorsam. Und gehorsam einfach diesem Wort gegenüber. Und wenn es jetzt eben auch hier heißt, Römer 8, Vers 28, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Besten dienen. Dann ist es so. Und dann will er auch, dass wir auch diesem Wort oder auch anderen Bibelstellen eben gehorsam sind. Aber er belohnt auch gehorsam. Bin angezogen, habe einen Termin und trinke noch ganz schnell, das heißt Tee oder Kaffee. Und irgendwie, bumm, fällt mir diese blöde Tasse um. Richtig schön übers Hemd. Super, bin begeistert. Es gibt drei Reaktionen. Das kann ich entweder hergeben und sagen, ja okay, bleib ruhig, alles gut, wunderbar. Bleib ruhig, geh ins Zimmer, zieh dich um, alles in Ordnung. Das kann ich aber genauso gut hergehen und einfach die Frage stellen, Herr Jesus, warum passiert mir das jetzt? Hat das jetzt irgendeinen Grund? Ja, oder ich gehe her, explodiere vor Wut, reiß mir das Hemd runter und dann denke ich, oh Mann, und nicht einmal ein Hemd gebügelt, jetzt muss ich auch noch bügeln und komme jetzt 10 Minuten, Viertelstunde zu spät zum Heimtermin. Oh, so richtig, ja, dann ich explodiere schier vor lauter Wut. Ja, wie würdest du reagieren? Keine Ahnung. Ich würde wahrscheinlich in zwei Hinsicht reagieren. Das erste würde mir sicherlich nicht passieren. Es könnte entweder sein, dass ich sage, Herr Jesus, ich kapiere es jetzt nicht. Warum? Oder ich bin wirklich, wenn ich jetzt richtig unter Strom stehe, keine Ahnung, war noch vorher irgendwas anderes, dann kann es auch wirklich passieren, dass ich richtig Dampf gebe. Ja? Und vielleicht sogar irgendeinen Drum nehmen und das am liebsten in die Ecke feuern würde. Wenn ich aber dann hinterher feststelle, wenn ich genau um die Zeit, wo ich es vorgehabt hätte, mich ins Auto gesetzt hätte, losgefahren wäre, wäre ich in einem richtig schönen, fetten Unfall verwickelt gewesen. Dadurch, dass ich jetzt 10 Minuten später ins Auto eingestiegen bin, war der Unfall schon passiert, als ich die Stelle passiert habe. Ja, es hat alles einen Grund. Aber wie reagiere ich? Ja, und ich denke, wichtig ist, dass wir da einfach auch lernen, gerade auch mit diesem Vers 28 umzugehen. Ja, in irgendeiner Form kann das was Gutes bewirken, wenn wir es auch manches Mal nicht verstehen. Es gibt auch Situationen, wo wir hier auf der Erde nicht einmal kapieren, dass Gott da was im Sinn mit hatte. Ja, dass das, was jetzt hier passiert, irgendeinen Sinn hatte, und das erkennen wir erst, wenn wir im Himmel sind, dass wir da vor irgendeinem Schaden bewahrt geblieben sind. Aber eine Stelle, die mich aber so richtig beeindruckt hat, und als wenn David diese Römerstelle gekannt hätte, steht im 1. Samuel 30, Vers 6. Und zwar steht da: Und David war in großer Bedrängnis, denn das Volk sprach davon, ihn zu steinigen. Ich muss vorweg sagen, David ist im Kampf gewesen, kommt zurück und Frauen, Kinder, die Familie von den ganzen Kriegern von David waren alle weggeführt. Das heißt also, ja, die waren plötzlich ohne Familie, das ganze Kriegsheer. So, und weil ja, David der Anführer war, haben die gesagt, okay, du bist schuld. Also irgendeinen Schuldigen brauchen wir ja immer. Und dann waren die am Überlegen, ihn zu steinigen, das heißt umzubringen. Denn die Seele des ganzen Volkes war erbittert. Jeder war erbittert wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. So, und jetzt stellt sich die Frage, was macht David? Geht er her, versucht irgendeine Motivationsrede an seine Leute zu halten? Ärgert er sich selber? Natürlich hat er sich geärgert, dass seine Familie weg war. Aber was tut David? Und dann heißt es, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was macht er? Der macht jetzt einen Wuttanz? Nee, David steht da und sagt, aber er stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Was hat er gemacht? Der hat genau erkannt, ich bin jetzt überfordert. Ich habe diese Sache nicht im Griff. Herr Jesus, oder Gott, du musst mir jetzt da helfen. Wie er das genau gemacht hat, ob er einige Meter weggegangen ist und einfach auf die Knie gefallen ist und zu Gott gebetet hat, da wird jetzt drüber nichts groß berichtet. Aber dieser eine kurze Satz, aber David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott, ist einfach phänomenal. Es ist ja großartig. Er macht genau das. Er nimmt die Situation an und sagt, Herr, ich demütige mich jetzt vor dir, helf du mir. Und am Ende war es dann so, dass Gott ein Riesenwunder begangen hat. Die sind dann hinterhergejagt. Dann haben Leute gesagt, ich bin zu schwach, ich kann nicht mehr. Und dann, was hat er dann gemacht? Ja, bleibt ihr zurück. Und da ist er, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Gedächtnis habe, mit 300 Menschen, 300 Soldaten weitergezogen. Und die haben ein ganzes Kriegsheer, haben die quasi besiegt und haben all ihre weggeführten Verwandten, Familien wieder zurückgeführt. Und was war am Ende? Die haben dann auch noch einen riesen Schatz mitgenommen, also erbeutet. Ja? Aber eins, was entscheidend war, David ist dann nicht vor lauter Wut, er hat gesagt, Leute, und wir müssen jetzt, sondern der ist einfach, er hat die Nähe Gottes gesucht, er hat sich vor Gott gedemütigt. Und hat von ihm erwartet, dass er ihm jetzt da hilft. Ich könnte jetzt noch ein paar Beispiele anführen, aber die habe ich mir jetzt auch aufgeschrieben. Aber ich lasse es jetzt einfach mal dabei. Selbstmotivation durch das Vertrauen auf Jesu Kraft. In Vers 29 heißt es, denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich zu sein. Gottes Ziel ist es, dass wir Jesu gleich sind, dem Bilde seines Sohnes gleich sind. Ja, das wird auf der einen Seite geschehen, wenn wir vor Gott stehen. Dann werden wir Jesu gleich sein, dem Bilde gleich sein, weil er uns erlöst hat, weil wir als fleckenlos, rein und vollkommen vor diesem lebendigen Gott stehen. Aber sollen wir erst anfangen, wenn es soweit ist? Nee, Gott möchte, dass wir hier auf dieser Erde, solange wir hier auf dieser Erde leben, schon anfangen, ihm ähnlicher zu werden. Sein Charakter sich in unserem Leben widerspiegelt. Dass wir nicht einfach, wenn uns irgendeine Situation querkommt, dann ausflippen und da dann einfach richtig grantig, wütend, zornig durch die Gegend laufen, sondern einfach unser Vertrauen auf ihn setzen und ihn da fragen, Herr, was bezweckst du damit? Was willst du damit bezwecken? Ja? Oder so viele andere Sachen, dass dort, wo wir gelogen oder gestohlen haben, dass wir das einfach in Zukunft unterlässt. Dass dort, wo wir Menschen beleidigt haben, dass wir da einfach auch, dass wir das nicht mehr tun. Und da könnte ich jetzt so viele unterschiedliche Beispiele aufführen, wo wir lernen müssen, Dinge, die in der Vergangenheit für uns normal waren, dass man die einfach lässt und ja einfach auch uns ausrichten auf das, was Gott in seinem Wort uns eben sagt. Und die Frage ist einfach, wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dein Gott? Passt er in eine Streichholzschachtel? Dann bist du größer als dein Gott. Dann brauchst du keinen Gott. Wenn du deinen Gott in diese Streichholzschachtel reinstecken kannst, dann lebt dein Leben einfach so weiter wie bisher. Dann brauchst du ja keinen Gott. Oder ist er so groß? Stell dir jetzt vor, du stehst jetzt vor dieser Erde. Und schaust auf die Erde mit all dem, was auf dieser Erde los ist. Aber es ist ja nicht alles, was du auf dem Bild siehst. Es sind hier unzählig viele Sterne, Galaxien, die man jetzt so mit dem bloßen Auge gar nicht so richtig erkennen kann. Aber da verbirgt sich unendlich viel dahinter. Und wenn du siehst jetzt da irgendwo so einen hellen Stern, weißt du, was dahinter noch kommt? Kein Mensch weiß das. Aber es gibt einen Gott, der all das erschaffen hat. Ja, aber jetzt, du hast jetzt nur eine Perspektive. Hier. Was ist mit da, 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 da und hinter dir? Das gleiche Bild, das kannst du, wenn du dich im Kreis drehst, kannst du das gleiche Bild noch einmal sehen. Wenn du nach unten schaust, noch einmal und nach oben auch noch einmal. Ja, stell dir das doch mal vor. Ist dein Gott so groß? Dann weißt du, dass du so klein bist. Von wem erwartest du mehr? Von dem? Oder von dem? Welchen Gott möchtest du nachfolgen? Einen, den du in der Tasche hast, du sagst, ja, Gott, mach einmal bitte, wo du sagen kannst, okay, ja, du bist also so Befehlsausführender, oder jemand, der souverän ist, der so überaus groß ist, dass er diese Erde, dieses ganze Weltall in all der Kraft und Größe und Schönheit geschaffen hat. Und dann ist es auch so, dass dieser Gott, dieser große Gott, ist in der Lage, uns zu helfen, ihm ähnlicher zu werden, Christus ähnlicher zu werden. Er ist in der Lage, unser Leben so zu verändern. Und das fängt schon hier in diesem Leben an. Je größer mein Gott ist, desto leichter ist es, ihm gleich zu tun oder ihm nachzuahmen. Jesus, ihr verherrlicht uns vor Gott. Er stellt uns vor Gott als großartige, wunderbare Geschöpfe und Nachfolger vor. Da heißt es, die er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Und die er gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Was heißt verherrlicht? Kann man das anders sagen? Was heißt verherrlicht? Ja, ich will sagen, einfach also positiv dargestellt. Ja? Wenn ich jetzt von irgendwas begeistert bin, sage mal, ich habe kein neues Handy, aber angenommen, ich hätte jetzt ein richtig neues Handy, das allerbeste, neueste. Ich habe mich mit dem befasst und wow! Es gibt nichts Besseres als dieses Handy im Moment. Das ist so genial. Schau dir das an. Und dann sage ich, okay, schau mal her, da, das Display ist einfach genial. Das Design ist so richtig toll. Die Funktionen sind großartig. Und das ist, oh, es ist einfach großartig. Ja, weißt du? Und so kommt es mir vor, dass Gott, einfach wenn wir... Wenn Jesus uns Gott präsentiert, dann sagt er, schau dir den David an. Ach, so ein echt klasse Junge, der ist, ach, was denn, der hat da und da hat er einfach geholfen, da hat er Gitarre gespielt, er hat einfach so viele tolle Dinge in seinem Leben gemacht. Wow, er hat dich angenommen, er hat sein Leben auf dich ausgerichtet. Und so stelle ich mir das vor, dass Jesus, wenn er uns vor Gott darstellt, einfach in Schwärmen kommt, uns verherrlicht, als richtig toll, großartig darstellt. Dass natürlich das nur möglich ist, weil Jesus unser Herr ist, weil Jesus uns erlöst hat, weil Jesus derjenige ist, der uns all das geschenkt hat, klar. Aber er stellt uns als perfekt, als großartig vor Gott dar. Ich gehe jetzt nochmal ganz kurz so durch, die er vorher bestimmt hat. Oder die Vorherbestimmten, die hat er berufen. Also wir sind als vorherbestimmt, dann würden wir berufen. Die Berufenen hat er gerechtfertigt. Wir sind gerechtfertigt. Ja? Dann quasi die Gerechtfertigten, die hat er verherrlicht. Und was mir an der Stelle wichtig ist, Gott ist in alledem der Akteur. Gott ist derjenige, der es tut, nicht wir selber. Ich kann mich nicht selber vorher bestimmen. Ich kann mich nicht selber berufen. Ich kann mich nicht selber rechtfertigen und auch verherrlichen. Gott ist es, der es tut. Was sollen wir nun hierzu sagen, wenn Gott für uns ist? Wer ist gegen uns? Er, der doch seines eigenen Sohnes nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle hingegeben hat. Wie wird er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer wird wieder Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, welcher rechtfertigt. Wer ist es, der verdamme? Christus ist es, der gestorben. Ja, noch mehr, der auch auferweckt. Der auch zu Rechten Gottes sitzt oder ist, der ist auch für uns, der sich auch für uns verwendet. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Drangsal? Oder Angst, oder Verfolgung, oder Hungersnot, oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert? Gott schützt uns. Ich erzähle jetzt noch ein Beispiel, wo es einfach von der Zeit her fast ein bisschen schwierig wird. Missionsehepaar. Die waren, ich kann jetzt nicht genau sagen, wo die waren, aber die waren in einem Land, also unter einem Stamm, und die waren auch ihnen, ja, sage ich jetzt mal, feindlich gesinnt. Die wollten den Menschen das Evangelium erklären, aber irgendwie, die haben es abgelehnt. Eines schönen Abends hören die Kriegstrommeln und wissen genau, okay, das kann sein, dass das jetzt auf uns gemünzt ist. Und wie es so ist, stehen dann plötzlich der ganze Stamm um ihr Zelt oder ihr Haus herum. Und sie wissen ganz genau, wenn die jetzt so drauf sind, dann überleben wir wahrscheinlich den nächsten Tag nicht mehr. Dann haben sie gebetet. Und interessant war es, eine Gruppe aus Deutschland, die haben irgendwo, die haben sich getroffen und die kannten diese Mission, dieses Missionsehepaar oder Familie und wussten, okay, komm, und hatten irgendwo den Eindruck, sie sollten jetzt für dieses Ehepaar beten. Sie sind auf die Knie gegangen und haben gebetet, dass Gott, warum auch immer sie jetzt den Eindruck haben, aber dass Gott sie bewahrt, dass Gott einfach seine Engel um diese Familie herumstellt und sie beschützt. Und irgendwann, nach einer gewissen Zeit, sind diese Stammesfürsten oder keine Ahnung, dieser Stamm, sind die plötzlich wieder verschwunden. Und am nächsten Tag kam der Stammesälteste auf dieses Ehepaar zu und sagt, was war da gestern? Ja, wer hat da gestern Abend euer Zelt bewacht? Riesenmänner, die euer Zelt bewacht haben. Wer war das? Und da wussten die ganz genau. Und es waren interessanterweise so viele Männer, wie in Deutschland Personen gebetet haben. Also hochinteressant. Gott kann beschützen. Und wenn das eben auch hier heißt, wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Keiner kann uns von der Liebe Christi scheiden. Und er ist es, der über uns wacht. Er schenkt alles, was wir zum Leben und auch zum Überleben brauchen. Er ist unser Rechtsbeistand. Ich will jetzt noch nicht weiter darauf eingehen, aber Jesus ist es, der uns vor Gott ja, einfach frei spricht. Und wenn ein Ankläger wie der Teufel kommt und sagt, ja, und die Lydia, die hat da und da gesündigt, die hat da hat sie einfach richtig daneben gelangt. Weißt du, was dann Jesus sagt? Du, hier, ich bin für diese Sünde gestorben. Sie hat mich um Vergebung gebeten. Manches Mal schaffen wir es nicht einmal mehr, um Vergebung zu beten oder wissen gar nicht, dass wir dagegen getreten haben. Aber Jesus ist auch für diese Sünde gestorben. Er ist es, der uns vor Gott rechtfertigt. Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden, aber in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Und dann heißt es eben auch, denn ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer, weder Gewalttätige noch Zukünftige, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Gewalten, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermögen von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist. Wenn ich jetzt einfach weiß, okay, du hast jetzt da irgendwas gemacht, was nicht richtig war, und ich würde jetzt zu dir sagen, okay, dafür kommst du in die Hölle, würdest du mir da zustimmen? Nee, würdest du nicht. Musst du auch nicht. Warum? Weil du ein Kind Gottes bist. Und egal, was für eine Sünde das wer begeht, die Sünde sorgt nicht dafür, dass ich dann aus der Hölle, aus dem Himmel rausgeschmissen werde. Was heißt es hier? Denn ich bin gewiss oder ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, wegen Gegenwärtiges noch Zukünftiges noch Mächte, weder Höhe, Tiefe oder irgendein anderes Geschöpf uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Es kann uns nichts von diesem Herrn scheiden. Und ich habe meinen Kindern, Entschuldigung, wenn ich dich jetzt da so vielleicht sogar in Verlegenheit gebracht habe, das wollte ich jetzt nicht, aber ich bin ab und zu meinen Kindern, ich sage, okay, und jetzt kommst du in die Hölle. Und sagten die, nee. Papa, nee. Ja, warum? Weil ich ein Kind Gottes bin. Ach so, Deswegen kommst du in die Hölle. Ja, und was ist mit den Sünden, die du da begangen hast? Nee, aber Jesus hat mir doch die Sünden vergeben. Das nennt man Heilsgewissheit. Ich bin mir bewusst, dass ich dort im Himmel ankomme. Ich weiß, wenn ich heute diese Entscheidung für Jesus Christus getroffen habe, dann werde ich dort in der Ewigkeit ankommen. Und dann kann kommen, was will. Ja, selbst wenn ich eine Glaubenskrise durchlebe, selbst dann komme ich im Himmel an. Und das muss uns allen bewusst sein. Und hier wird sehr deutlich auch zum Ausdruck gebracht, es kann uns nichts von der Liebe Gottes scheiden. Nichts. Und lasst euch immer das auf der Zunge zergehen, was da alles angeführt wird. Keine Engel, kein Tod, kein Leben. Tod, ja? Ach so, wenn ich jetzt sterbe? Nein. Von der Liebe Gottes oder Christi kann uns niemand scheiden. Niemand und nichts. Und da gibt es Leute, die behaupten, ja, ich kann mich doch von Gott lossagen. Wer sagt das? Im Neuen Testament steht auch, es wird sie niemand aus meiner Hand reißen, sagt Jesus. Okay, wie funktioniert das? Kannst du dich selber aus Gottes Hand reißen? Wie soll das möglich sein, wenn Gott sagt, nein, kann niemand aus meiner Hand reißen? Leute, es ist so wichtig, dass wir uns darüber im Klaren sind, dass Gott einmal uns schützt. Er liebt uns grenzenlos. Er bleibt uns treu, auch wenn wir untreu sind. Und dann eben nichts, nada, niemand kann uns von der Liebe Gottes oder von der Liebe Christi trennen. Nichts, gar nichts, null. Und das muss uns bewusst sein. Auch die Liebe Gottes ist so, oh Jesu, ist so grenzenlos. Nichts wird uns die Liebe Gottes oder Liebe Jesu streitig machen. Nichts, gar nichts. Und darauf können wir uns stützen und uns verlassen. Amen.